Die folgende Sendung wird unterstützt von der Eberhard Schulz Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation.
Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer recht herzlich. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Lora München. Heißt euch Chris. In der heutigen Sendung geht es über Gemeinwohlökonomie, internationale Unternehmen und Menschenrechte sowie Menschenrechtsverletzungen in Kambodscha. Am 7. Dezember 2017 hielt Andrea Behm im Rahmen der Münchner Tage der Menschenrechte im Eine Welthaus in München den Vortrag Unternehmen und Menschenrechte. Wie geht das zusammen? Was geben Gesetze vor, um ein Wirtschaften im Rahmen der Menschenrechte sicherzustellen? Wie müsste eine Ethikbilanz eines Unternehmens aussehen, um diesen Gesetzen zu entsprechen? Was bietet die sogenannte Gemeinwohlbilanz für Möglichkeiten? Andrea Behm ist Rechtsanwältin, ehemalige ATTAC-Mitarbeiterin und Mitglied im Verein Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. Sie hat in Kambodscha viele Erfahrungen über Menschenrechtsverletzungen, Unternehmensführung im Ausland und Verbesserungsmöglichkeiten in diesem Bereich gesammelt. Es wird auch ein Blick auf die UN-Millenniumsziele und einen zukünftigen Menschengerichtshof geworfen, sowie rechtliche Belange und das CSR-Gesetz beleuchtet. Schließlich stellt sie die Konzepte, Ziele, praktische Arbeit und Vision des Vereins Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. vor und wie sich neben den Unternehmen auch jede und jeder einzeln engagieren kann.
Ich bin nach meiner Anwaltstätigkeit dann mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst nach Kambodscha gegangen und habe dort 3 Jahre gelebt und war Rechtsberaterin in einem Menschenrechtsinstitut. Und bei der Arbeit habe ich Schritt für Schritt mitbekommen, weil wir eben auch Sie wissen, Kambodscha ist das Land der Textilindustrie. Wir haben dort auch die sogenannten Sweatshops, die Textilfabriken besucht, wo fast zu 100% Frauen in Akkordarbeit unsere T-Shirts und Schuhe nähen. Das wissen Sie auch. Und ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben selber gesehen, Anfang der 2000er Jahre, und habe die Dimension der Menschenrechtsverletzungen, die da klammheimlich, still und leise jeden Tag in den Fabrikhallen stattfindet, dann kennengelernt und war wirklich sehr erschrocken. Es geht nicht nur um die Einschränkung von Versammlungsfreiheit, um die Eingrenzung von Meinungsfreiheit von Journalisten, sondern um die tagtägliche Verletzung von Menschenrechten dafür, dass wir hier unseren Konsum und unseren Luxus leben dürfen. Das hat mich sehr stark geprägt und insofern habe ich mich dann auch schnell bei ATTAC engagiert hier in München und bin aber dann vor ein paar Jahren zur Gemeinwohlökonomie abgewandert, parallel meine Aktivitäten dort konzentriert, weil für mich die Gemeinwohlökonomie Wirtschaft, Recht, ethischer Umgang miteinander und Menschenrechte auch hier im Inland verbindet. Und da wollte ich mich proaktiv für eine Sache einsetzen und nicht nur im Abwehrkampf gegen TTIP, gegen CETA, gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in anderen Zusammenhängen. Zu Anfang würde ich ganz gern ein Gedicht von einem Foxconn-Arbeiter Lu Ji vorlesen. Foxconn, ich glaube, Sie wissen, Foxconn ist eine sehr, sehr große Firma, produziert 40% der weltweit verkauften Unterhaltungselektronik, ist in Südchina, in Shenzhen, ein paar Kilometer nördlich von Hongkong ansässig, beschäftigt derzeit 870.000 Menschen, vorzugsweise Frauen, und stellt für Apple, der jetzt gerade mit Microsoft nicht kompatibel ist für mich, iPads, iPhones her und für den Amazon den Kindle und für Sony die Playstation, für Microsoft Xbox und für Nintendo die Wii-Konsole. Also das ist ein taiwanesisches Unternehmen in Südchina ansässig, das ganz groß als transnational company, als transnationales Unternehmen unterwegs ist. Dieser Arbeiter Lu Ji, der hat einen Tag, nachdem er dieses Gedicht geschrieben hat, sich im Juni 2015, vor 2 Jahren, von einem 17-stöckigen Einkaufshaus in der Nähe der Fabrikhalle, wo er wohnte, sich in die Tiefe gestürzt. Eine Schraube fällt zu Boden in dieser Nacht der Überstunden, fällt schnurgerade mit einem leisen Pling. Keiner wird aufblicken, so wie beim letzten Mal, als in einer Nacht wie dieser ein Mensch zu Boden fiel. Ja, an der Seite sieht man die Reihen. Die Menschen wären so Nummern, die nur noch funktionieren. Schrauben, löten, installieren. Das zum Teil 14, 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Arbeitsschutzgesetze. Also es sieht ganz schön aus. Sie haben Käppis auf. Dies sind Fotos natürlich, die offiziell die Fabrikhallen verlassen. Aber wie es im Einzelnen dann aussieht, haben wir auch bei unseren Kontrollbesuchen in Kambodscha nie richtig sehen können. Wir haben immer Vorzeigehallen gesehen, wo die Frauen ihren Mundschutz tragen und mit Handschuhen arbeiteten. Aber wir wussten genau, in 2, 3 Werkshallen dahinter sieht die Situation ganz anders aus. Dann will ich nochmal auf die prominenten Fälle, die Sie sicherlich alle kennen, nochmal kurz eingehen. 1984 ging es los mit der Explosion einer Chemiefabrik von Union Carbide in Bhopal in Indien. Auch ein amerikanisches Unternehmen, das in Indien sich niedergelassen hatte, aus steuerrechtlichen Gründen, auch aus Gründen der Produktionskosten. Und diese Explosion hatte, man kann nur schätzen, 3.000 bis 25.000 Tote zur Folge und 500.000 Verletzte durch die Gaswolke. Schadensersatzprozesse sind eigentlich erst in den letzten 10 Jahren zum Abschluss gekommen, aber nicht Einzelklagen von Betroffenen, sondern der indische Staat hat dann gegen die amerikanischen Firmen Klage erhoben und hat, ich weiß jetzt nicht auswendig, von den ursprünglich von Milliarden von Dollar geforderten Schadensersatzhöhen ein paar Millionen nur bekommen. Sie können sich sicherlich noch an 2012, an ein Feuer in einer Textilfabrik in Karachi in Pakistan erinnern, wo 250 Tote, meist Frauen, zu beklagen waren. Und dann ein Jahr später gleich in Rana Plaza in Dakar, in der Nähe der Hauptstadt Bangladesch, ist wieder eine Textilfabrik eingestürzt. Die Fluchtwege waren versperrt. Es gab kein Sicherheitskonzept, wie diese Frauen und Männer irgendwie im Falle eines Unfalls geschützt werden können. 1113 Tote sind zu beklagen. Dieses Unternehmen hat auch für Kik, Sie wissen das, produziert. Es gibt immer noch Klagen, die laufen gegen Kik. Es gibt immer noch Schadensersatzforderungen und Kik hat bis heute nicht bezahlt. Die rechtlichen und juristischen Verhandlungen gehen weiter. Das ist jetzt 4 Jahre her. Ich will auf 4 typische Fälle von Menschenrechtsverletzungen kurz eingehen und will Ihnen aus meiner Erfahrung aus Kambodscha exemplarisch berichten, weil das habe ich hautnah erlebt und ich denke, dass ich da auch am glaubwürdigsten schildern kann. Eine der wichtigsten Menschenrechtsverletzungen, die in großem Maße stattfindet, sind die Landnahmen, das sogenannte Landgrabbing, die auf zweifache Art passieren, nämlich durch staatliche Enteignung. Der Staat kommt einfach her und sagt, liebe Bauern, verschwindet hier, wir wollen hier genmanipulierte Mais oder in Kambodscha ist es Rubber Plantation oder Reis anbauen und es gibt keine angemessene Entschädigung. Und die zweite Variation von Landgrabbing ist durch Verträge zwischen Unternehmen und Bevölkerung. In Kambodscha kann ich Ihnen das so sagen, da kommt dann ein chinesischer Rubber Plantation Großinvestor nach Nordkambodscha, wo es keine Rechtsstruktur gibt, wo es keine provinzielle Verwaltung gibt von Katasterämtern und so weiter und vertreibt einfach mit Bulldozern, das werden wir sehen vielleicht im nächsten Bild, mit Bulldozern einfach indigene Bevölkerung oder auch Mehrheitsbevölkerung. Es gibt keine Rechtsmittel gegen solche massiven Übergriffe. Hier zum Beispiel haben wir in Prevehir, das ist in der kambodschanischen Grenze, im Mai 2016 Angehörigen der Minderheiten der Khoi blockieren Bulldozer der chinesischen Zuckerfirma Rui Feng. Die machen in der Regel gemeinsame Sache mit Provinzgouverneuren, die am Geld interessiert sind, weniger an dem Wohlbefinden ihrer Bevölkerung und vergeben dann unter dem Tisch die Lizenzen. Und es gibt keine staatliche Kontrolle, es gibt keine Beschwerdemechanismen. Es gibt auch gerade in den Regionen wenig NGOs, die sich dahin trauen und da Öffentlichkeitsarbeit machen. Der zweite typische Fall von Menschenrechtsverletzungen sind die Umwelt- und Gesundheitsschäden durch Rohstoff- und Agrarindustrien. Hier in Kambodscha hat man großflächige Abholzung von Tropenholz. Oftmals ist es dann das Holz, das bei uns auf dem Balkon oder im Garten in einer wunderbaren Tisch- und Sofaanlage sich wiederfindet. Wir merken das nur nicht. IKEA ist auch ganz groß, über Mittelsbänger in Vietnam. Also große vietnamesische Firmen hier in dem Fall sind im Nordosten Kambodschas zugange und roden im kollektiven illegalen Zusammenwirken mit Provinzgouverneuren, Tropenhölzer. Also im großen Ausmaß, also es ist nicht nur eine Umweltkatastrophe, sondern es ist natürlich auch eine Katastrophe für die Biodiversität, es ist eine Katastrophe für die Ernährungssicherheit der Menschen dort. Ich bin jetzt regelmäßig seit 2002 in Kambodscha und habe es die letzten 15 Jahre beobachtet. Also im Nordosten gibt es so gut wie keinen Urwald mehr. Der dritte typische Fall von Menschenrechtsverletzung ist die Verantwortlichkeit entlang der globalen Zuliefererketten in der Textilindustrie, in der Unterhaltungselektronikindustrie. Wir haben es schon gehört, in unsicheren Arbeitsverhältnissen, auch laut Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation, sind 1,5 Milliarden Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen. 6.400 tödliche Arbeitsunfälle geschehen pro Tag. Und für nur ein Drittel ungefähr der Weltbevölkerung gibt es ausreichend sozialen Schutz, also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das sind insbesondere natürlich wir, die Länder im globalen Norden. Im globalen Süden gibt es sowas alles nicht. Kinderarbeit, das ist ein ganz großes Thema. 168 Millionen Kinder mindestens sind in Zwangsarbeitsverhältnissen tätig. 21 Millionen Menschen noch dazu Erwachsene in Zwangsarbeit, und der Profit aus Zwangsarbeit ist ungefähr 32 Milliarden US-Dollar jährlich. Das ist ungefähr ein Zehntel unseres Jahresbudgets von Deutschland, ungefähr 350 Milliarden Euro. Und das ist sicherlich noch niedrig geschätzt. Die Umweltverschmutzung, zum Beispiel durch die Schuhproduktion und Textilproduktion, ist enorm. Die Chemikalien, die verwandt werden durch Klebstoffe für die Färbung von Schuhen, das wird einfach ungefiltert da in die Stadtkanäle. Ich habe mit eigenen Augen das gesehen. Das ist jetzt hier in Phnom Penh, Industrieabwässer in der Stadt. Der vierte typische Fall, und das finde ich ganz besonders gravierend, weil ich in dem Bereich gearbeitet habe, um sozusagen soziale Prozesse von NGOs gegen Umweltzerstörung, gegen Frauenmissbrauch, gegen Zwangsarbeit und Kinderarbeit, um dagegen zu protestieren, sind enorm stark kriminalisiert worden in Kambodscha. Hier zum Beispiel, Kambodscha ist eins von 46 Ländern, die das Recht auf Vereinigungsfreiheit, also einfach das Demonstrieren in den Straßen unter anderem, extrem stark unterdrückt und Beschäftigte bestraft, wenn sie ihre Meinung äußern. Knapp 60% der untersuchten Länder, und da gehört Kambodscha hundertprozentig dazu, unterbinden das Recht auf Kollektivverhandlungen. Knapp 70% verweigern das Streikrecht. Hier ein ganz besonders tragischer Fall, den ich selber miterlebt habe. In Phnom Penh am 22. Januar 2004 ist der Gewerkschaftsführer, ein wunderbar charismatischer Mann, Chir Vichir, auf offener Straße 100 Meter von unserem Büro erschossen worden. Und ich weiß noch, wir haben gerade in dem Moment einen Workshop zu Menschenrechten gehalten bei uns im NGO-Büro. Und dann kam die Nachricht rein, dass Chir Vichir erschossen worden ist, der wirklich ein Mensch war, der so viele Menschen hinter sich sammeln konnte. Und die Gesichter meiner Studenten und Studenten waren mit einmal leichenbleich. Und es zuckte so eine richtige Angst durch den Raum und auch eine große Verzweiflung. Und erst ein paar Tage später kam Empörung und Wut. Ich kann mich auch noch erinnern, vielleicht noch mal eine Anekdote nebenbei, das werde ich auch nie vergessen. Wir sind dann aus Solidarität mit der Gewerkschaft und mit NGOs, die sich für den Schutz von Arbeitsrechten einsetzt, zur Beerdigung von Chir Vichir gegangen, mit vielen anderen Ausländern, die in dem Bereich auch arbeiten, aber natürlich vielen, vielen Frauen und solidarischen Kambodschanern. Und wir haben es dann im Gespräch mit dem deutschen Botschafter zwei Tage bemängelt, warum denn nicht Vertreter der deutschen Botschafter aus Solidarität hingegangen sind. Und dann meinte der deutsche Botschafter, nee, also Menschenrechte seien ja vor allen Dingen auch dazu da, dass wir hier den Teppich bereiten für die Unternehmen, die in Kambodscha tätig sein wollen. Also das war sozusagen Solidarität mit kämpferischen Gewerkschaftsführern zu zeigen, sei kontraproduktiv und würde nicht zur Rechtssicherheit im Land beitragen. Das war dann nochmal besonders irritierend und entmutigend, wenn man sozusagen von dem eigenen entsandten Staat und dessen Vertreter dann nicht weiter unterstützt wird, sondern eigentlich gemaßregelt wird für die eigene Solidaritätsbekundung. Der Umweltaktivist Chut Wut Thi war Direktor einer wahnsinnig engagierten NGO, Natural Resource Protection Group, wurde vor 5 Jahren im April einfach ermordet. Beide Fälle sind bis heute nicht aufgeklärt und haben einfach Angst und Schrecken verbreitet. Es hat 5 Jahre gedauert, bis ein neuer Gewerkschaftsführer jetzt endlich wieder an der Spitze der Frauen steht. Und es gibt auch wieder Demonstrationen in Phnom Penh. Und es gibt auch inzwischen auch einen erhöhten Mindestlohn. Da ist wieder einiges passiert. Aber die Bewegung der Arbeiter und Arbeiterinnen hat 5 Jahre einen heftigen Rückschlag erlitten durch die Ermordung dieses charismatischen Gewerkschaftsführers. Ja, genau, hier nochmal, das habe ich persönlich selber gesehen, weil da war ich noch im Land, das war im Mai 2003. Da sind Landarbeiter nach Phnom Penh gekommen und haben vom Regierungssitz Hun Sen, dem Premier, gegen Landgrabbing demonstriert. Und er hat nicht nur Polizei, sondern auch so paramilitärische Gruppen, die hießen damals Pagoda Boys, Also einfach Männer, junge Männer von der Straße, die arbeitslos waren, denen hat er Geld gegeben und die haben sich sozusagen zu paramilitärischen Gruppen zusammengefunden und haben dann in Zusammenarbeit mit der Polizei diese friedlich demonstrierenden Menschen aufgelöst und vertrieben. Also es sind strukturelle Menschenrechtsverletzungen, die die Unternehmen in Kauf nehmen oder ganz besonders auch deswegen in diese Länder gehen, weil es keinen Arbeitsschutz gibt, weil es kein Streikrecht gibt, weil es keine Demonstrationsfreiheit gibt, weil es keinen Mindestlohn gibt, weil es schwache Gewerkschaften gibt. Und die 10 schlimmsten Länder für Beschäftigte im Jahr 2016 waren, und ich habe jetzt da mal die für uns wichtigen hier in Deutschland per Fettdruck gemacht, das ist natürlich China, haben wir ja gehört, in der Elektrik- und Industrie wird hauptsächlich produziert in China und Taiwan. Taiwan ist ein bisschen besser, aber in China. In Kambodscha natürlich Textilindustrie, in Indien Textilindustrie und die Türkei auch stark in der Textilindustrie und sonstigen Produktionszweigen. Das ist sozusagen die Situation, mit der wir uns konfrontiert sehen. Und wie begegnen wir der jetzt? Also auf rechtlicher Ebene oder auf politischer Ebene? Es gibt, wie Sie vielleicht wissen, seit 2011 die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Also da haben wir sozusagen schon den Widerspruch im Titel Wirtschaft und Menschenrechte. Wie geht das wirklich zusammen? Die Leitprinzipien haben das versucht zu koordinieren. Und es hat 5 Jahre gedauert, bis dann Deutschland einen nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet hat. Das war genau vor einem Jahr, also im Dezember 2016. Dann gab es 2015 die UN-Nachhaltigkeitsziele, die ich vorher schon erwähnt habe, die sogenannten Sustainable Development Goals, die in Ziel Nummer 12 auch nachhaltigen Konsum und Produktion beinhalten. Und die wurden umgesetzt in die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie DNS auch 2016. Dann gab es eine EU-Richtlinie als Ergebnis all dieser globalen internationalen UN-Vorschriften, die auch Wirtschaft und Menschenrechte zusammenbringen wollte. Und auch diese EU-Richtlinie wurde jetzt schließlich und endlich im April diesen Jahres, am 11.04. genau, in das CSR-Umsetzungsgesetz eingearbeitet und als nationales Gesetz verabschiedet. Ist immerhin etwas, es ist nicht viel, aber Sie sehen, wie lange es gedauert hat. Also die Entstehung, es hat eine längere Debatte zur Verantwortlichkeit von transnationalen Unternehmen gedauert. Und zwar ging es schon 1974 los, bis 1982 hat man ein Center for Transnational Cooperation gegründet und hat versucht, aus diesem Zentrum heraus Sozialstandards für die Beschäftigten in diesen großen Unternehmen zu entwickeln. Es gab sozusagen rudimentäre rechtliche Fragmente, mit denen man arbeiten konnte. Aber es hat bis 1994 noch gedauert, dass man an einer möglichen Konvention, also einem offiziellen Dokument für den Schutz von Beschäftigten in sogenannten TNCs, Transnational Cooperation, gearbeitet hat. Man hat den vorgelegt, aber die Menschenrechtskommission hat dann dem nicht zugestimmt. Dann hat man die ganze Diskussion von der Core-UN-Tableau in die WTO gehoben und gehofft, dass man da innerhalb der internationalen Handelsorganisation die Sozialstandards verpflichtend regulieren kann. Das hat man bis 1996 gemacht, aber es hat auch nichts gebracht. Das blieb alles sehr im Wagen. Bis dann der UN-Generalsekretär 2005 an John Ruggie, den Namen muss man sich merken, das ist ein österreichisch-amerikanischer Politikwissenschaftler, Sonderbeauftragter für UN-Fragen, und hat John Ruggie beauftragt, die Debatte um Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte neu zu starten. Das wurde dann erweitert, dieses Mandat 2008, um wirklich UN-Leitprinzipien auf den Tisch zu legen. Man hat Prozesse, Treffen organisiert, Konferenzen, Wiederverhandlungsforen, es ging hin und zurück und her, bis irgendwann 2011 die Leitprinzipien im Menschenrechtsrat dann angenommen worden sind. Das war also ein langes Geziehen. Die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte umfassen 3 wesentliche Pfeiler: Schutz, Achtung und Abhilfe. Schutz durch den Staat. Also der Staat muss vor Menschenrechtsverletzungen von Unternehmen sich schützend davor stellen. Und zwar nicht nur tatsächlich, indem er sozusagen gewerbeaufsichtsmäßig oder mit Polizei in illegale Werkhallen reingeht, sondern er muss auch politisch und vor allen Dingen auch juristisch schützen. Er muss sozusagen Gesetze dafür machen im Parlament. Er muss einen Rechtsweg vorhalten, falls es Beschwerden gibt im Arbeitsrecht, Körperverletzungen und so weiter. Das ist seine Schutzaufgabe. Problem haben wir natürlich bei Failing States oder Konfliktregionen. Kambodscha, wie Sie wissen, war lange Jahre, 30 Jahre ein Bürgerkriegsgebiet und hat sich in den letzten 10 Jahren erst so Schritt für Schritt in ein Postkonfliktland entwickelt. Auch da gibt es kaum Verwaltungsstrukturen, gibt es keine Rechtsstrukturen, korrupte Polizeistrukturen. Da ist sozusagen für den Staat wirklich schwierig, seiner Schutzpflicht nachzukommen. Der Staat, so sagt diese UN-Leitprinzipien, trägt besondere Verantwortung, wenn er selber Wirtschaftsakteur ist. Also wenn zum Beispiel Staatsunternehmen Beschäftigte haben oder wenn der Staat Aufträge nach außen gibt. Auch da hat er eine Schutzverpflichtung zu gucken, ob Menschenrechte eingehalten werden. Also der erste Block betrifft die Schutzpflicht des Staates. Der mittlere Block betrifft die Achtung der Menschenrechte durch die Unternehmen. Die müssen nämlich eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, eine sogenannte Human Rights Due Diligence, einhalten, und zwar alle Unternehmen, ob das transnationale Großunternehmen sind oder kleine und mittlere Unternehmen, sogenannte KMUs. Das heißt, sie müssen im Unternehmen selbst zweitens und in der gesamten Wertschätzungskette, in allen ihren Managementprozessen immer regelmäßig überprüfen, wo könnte es zu Menschenrechtsverletzungen kommen. Sie müssen es protokollieren, sie müssen es dokumentieren, sie müssen eine Risikoanalyse machen. Sie müssen das in ihre Managementabläufe drittens integrieren, diese Kontrolle und Evaluierung. Sie müssen eine Folgenabschätzung machen. Letztlich, sie müssen auch Beschwerdemöglichkeiten einrichten für betroffene Beschäftigte. Also es ist eine ziemlich umfassende, im Detail beschriebene Menschenrechtsachtungsverpflichtung für die Unternehmen. Und Abhilfe, das ist wieder eine staatliche Aufgabe, letztlich muss geschaffen werden oder muss möglich sein, also bei Menschenrechtsverletzungen durch die Gerichte oder durch außergerichtliche Einrichtungen, zum Beispiel durch nationale Menschenrechtsinstitutionen. Wir in Kambodscha haben zum Beispiel für die ländliche Bevölkerung Ombudspersonen getrainiert, dass die Menschenrechtsverletzungen aufschreiben können, archivieren können, nach Phnom Penh kommen können, um das dem dortigen kambodschanischen Menschenrechtsinstitut vorlegen zu können, damit es sozusagen mal seinen Verwaltungsprozess geht. Eingeschlossen mit den Medien, mit der Presse, um das publik zu machen, weil die Justiz einfach in dem Bereich überhaupt nicht funktioniert hat, zumindest Anfang der 2000er Jahre. Es wird jetzt ein bisschen besser. Und drittens Abhilfe bei Menschenrechtsverletzungen bei nichtstaatlicher Art und innerbetriebliche Beschwerdemechanismen. Also zum Beispiel, ich habe es gerade gestern im Bericht gelesen von VD, das ist ein Sportartikelhersteller im Schwäbischen, die übrigens auch gemeinwohlbilanziert sind. Und die haben vor Ort, in Vietnam produzieren die, haben die ihre Fabriken Beschwerdetelefone, wo sozusagen Arbeitnehmerinnen und Arbeiter, wenn irgendwas vorfällt, zum Telefon greifen können und sich beschweren können. Und da am anderen Ende des Telefons ist dann nicht die Geschäftsleitung, die sagt, bitte beschwer dich nicht und tschüss, sondern am anderen Ende der Telefonleitung hängt eine NGO, die unabhängig von dem Textilunternehmen dann der Sache nachgeht und neutral untersucht. Also man kann es auch so einrichten. Oder es hängt jemand von der Gewerkschaftsvertretung da. In Kambodscha, weiß ich es, hängt da nicht jemand von Gewerkschaft oder NGO, sondern vom Textilverband. Die Probleme, will ich ganz kurz skizzieren, leider sind die UN-Leitprinzipien kein völkerrechtlicher Vertrag, aus denen sich Rechtspflichten ergeben, sondern er ist eben unverbindlich. Er bietet kein standardisiertes Berichtsmodell, sozusagen, dass man sagen kann, alle Unternehmen, die in der Branche tätig sind, müssen einen Human Rights Impact Assessment nach den und den Kriterien machen. Das kann jedes Unternehmen machen, wie es Lust und Laune hat. Es gibt keinen Mechanismus gegen unwillige Staaten oder gegen unwillige Unternehmen. Das ist einfach nur ein Appell. Bitte verhaltet euch doch so. Wir haben hier die UN-Menschenrechtskonvention und die Pakte. Aber ich habe keinen Mechanismus, das durchzusetzen und natürlich auch keinen effektiven Rechtsweg oder ein effektives Rechtsgerichtswesen bei Verstößen. Aber es gibt Lösungsversuche, und zwar der Versuch der Einrichtung eines internationalen Gerichtshofs für Menschenrechte. Davon haben Sie in den letzten Tagen vielleicht prominent gehört. In Genf gab es die 3. Verhandlungsrunde im Oktober zum sogenannten Treaty Process. Der wurde angestoßen 2014, erstaunlicherweise von vor allen Dingen südamerikanischen Staaten, nämlich Ecuador, Kuba, Bolivien und Venezuela und auch noch Südafrika. Und jetzt wird man sich fragen, ja, wieso jetzt ausgerechnet diese Staaten? Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass genau diese Staaten mit sehr massiven Investitionsklageverfahren überschüttet worden sind von ausländischen Investitionen. Ich weiß es von Ecuador, Ecuador hat von einem, ich glaube, amerikanischen Investor eine Schadensersatzklage bekommen, weil Ecuador keine Lizenz für irgendwas gegeben hat, ich weiß es nicht. Und der Schadensersatzpflicht war dann so hoch, 20% des Staatshaushalts. Vor einem dieser vielen Schiedsgerichte, die hinter verschlossenen Türen in Washington oder Paris oder wo auch immer tagen. Und Ecuador ist aus einigen Investitions- und Handelsabträgen, Pakten, kann man sagen, ausgestiegen und hat das gekündigt und hat scheinbar jetzt im Gegenzug gesagt, das wollen wir nie wieder, sondern wir wollen uns selbst dann auch ermächtigen oder unsere Menschen, die in diesen Fabriken arbeiten, im Falle von Menschenrechtsverletzungen auch ein Rechtsmittel an die Hand zu geben, Schadensersatz zu verlangen. Bei diesen strukturellen und systemischen Menschenrechtsverletzungen, es handelt sich ja nicht um Einzelfälle, sondern es ist ja genau das Ausnutzen von prekären Lebensverhältnissen in Ländern des globalen Südens um des Profits wegen und des schnöden Mammons. Jetzt läuft dieser Prozess im dritten Jahr. Die EU schickt eine Referendarin hin zur Beobachtung des Prozesses in Genf und meint, ja, das wollen sie nicht. Würde den Prozess der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, wonach das freiwillig alles ist, würde das stören, es würde zu viel Druck ausüben, es würde die Willigkeit der Unternehmen zu kooperieren stören und es würde außerhalb des normalen Regelungswerkes sein. Also wenn Sie mehr wissen wollen, gibt es ein Treaty Movement. Ich glaube, 160 NGOs haben sich zusammengeschlossen, um die verhandelnden nicht nur 5 Staaten, sondern es gibt jetzt viele UN-Staaten, die sich diesem Prozess angeschlossen haben, um die weiter zu unterstützen. Kann ich nur empfehlen, diese Webseite zu besuchen. Und ich als Strafrechtlerin habe in den 90er Jahren mit großer Spannung und Aufregung den Prozess zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag verfolgt, der schließlich mit den Rom-Statuten 1998 in einer sehr spektakulären Verhandlung in Rom beschlossen worden ist. Und nicht minder spektakulär und geschichtsträchtig würde die Einrichtung, wenn nicht noch geschichtsträchtiger, die Einrichtung dieses Menschenrechtsgerichtshofs sein. Also ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie sich politisch engagieren wollen, schauen Sie auf die Webseite. Das könnte, würde ich sagen, viele unserer systemischen Menschenrechtsverletzungen in den Griff kriegen und die Achtsamkeit und die Bewusstmachung bei den Unternehmen beschleunigen.
Willkommen zurück bei Lora München auf der 92,4. Zur heutigen Sendung über Gemeinwohlökonomie, Unternehmen und Menschenrechte sowie Menschenrechtsverletzungen von Firmen in Kambodscha. Chris führt Sie bzw. euch heute durch die Sendung. Andrea Behm wird uns nun die internationale Situation in Bezug auf Gemeinwohlökonomie näher erläutern. Schließlich wird sie uns die Konzepte, Ziele, die praktische Arbeit und Vision des Vereins Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. vorstellen und wie sich neben den Unternehmen auch jede und jeder einzeln engagieren kann.
Die UN-Leitprinzipien auf globaler Ebene sind jetzt in einen nationalen, in einen deutschen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte genau vor einem Jahr im Dezember 2016 umgesetzt worden. Es gibt 2 konkrete Punkte, die interessant sind, die ich mit Ihnen teilen will. Die Bundesregierung hat also beschlossen, dass die Hälfte aller deutschen Unternehmen bis 2020, also in 3 Jahren, Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, also jene Due Diligence, in ihr Wirtschaft integriert haben. Durch Risikoanalyse, Evaluierung, alles, was ich vorher gesagt habe. Und falls das nicht passiert, also wenn diese 50% deutscher Unternehmen in dieser Größe das nicht tun, gibt es gesetzliche Maßnahmen. Das hat die Bundesregierung schon angekündigt. Was sie auch getan hat, sind die Einrichtung von sogenannten Multi-Stakeholder-Runden in Problembranchen. Es gibt ein Bündnis für nachhaltige Textilien, angesiedelt beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Da können Sie mal unterschauen, www.textilbündnis.com. Ganz interessant, wer da Mitglied ist. Puma, Adidas, Lidl, aber auch VD, Natur, Hess, also auch eher so ökologisch produzierende Unternehmen, zusammen mit NGOs und mit 5 Ministerien, setzen sich da an einen Tisch und überlegen, wie können sie die Lieferkette und die Wertschöpfungskette menschenrechtlicher gestalten. Leider ist es auch wieder alles irgendwie geheim, genauso wie beim runden Tisch Tourismus. Aber gehen Sie mal auf die Webseiten, es tut sich ein bisschen was. Aber ich habe jetzt neulich den Geschäftsbericht von Puma gelesen. Da wird natürlich rausgestrichen, Sie sind im Textilbündnis aktiv und da geben Sie sich gleich selber ganz viele Pluspunkte, wie sustainable und wie enkeltauglich Sie unterwegs sind. Aber was Sie dann konkret machen, erschließt sich mir in dem Bericht wirklich nur nach dem fünften und sechsten Blick. Puma hat zum Beispiel Lieferketten Nummer 1, 2 und 3. Sie haben so drei Schichten Lieferketten. Und die erste Lieferkette haben sie jetzt so einigermaßen durchleuchtet, was das Umweltverhalten dieser Zulieferer angeht, was die Arbeitsverhältnisse angeht und so weiter. Aber die anderen Zulieferer von den unteren Schichten, das haben die noch alles überhaupt nicht durchleuchtet. VD und Hessen Natur zum Beispiel, die haben nur zwei Lieferkettenschichten. Also die gehen nicht mehr so in die Tiefe, sondern die schauen, dass sie halt mit einer Lieferschicht oder vielleicht noch mit einer zweiten darunter zu tun haben und dauerhafte Zuliefererverträge abschließen, regelmäßig dahin fahren, sich mit dem Fair Wear Foundation, eine internationale engagierende Evaluierungsorganisation, zusammenschließen, die da regelmäßig hinschauen in den Ländern, mit der Hilfe von kritischen NGOs und die Arbeitssituation da überprüfen. Also es gibt viele Möglichkeiten, um die Situation zu verbessern. Es fehlt vielfach einfach am Willen der Unternehmer. Ja, auch da, der nationale Aktionsplan ist kein verbindliches Gesetz, ja, sondern es ist einfach ein Aktionsplan. Wir sind jetzt mal aktiv. Und obwohl viele progressive Unternehmen, die eben sich schon auf diesen enkeltauglichen ethischen Weg gemacht haben, sich das gewünscht hatten, sie hatten sich ein verbindliches Gesetz gewünscht, weil sie natürlich in der Konkurrenz und Wettbewerb mit Unternehmen, die billig, unethisch und unsozial produzieren, den Kürzeren ziehen. Und deswegen wollen sie natürlich verpflichtende Gesetze haben, an die sich dann alle halten müssen. Aber das ist leider noch nicht passiert, aber wir finden uns auf einem stetigen Weg dahin. Es gibt leider auch in diesem nationalen deutschen Aktionsplan keine Fokussierung auf Problembranchen im Inland, wie zum Beispiel unsere eigene Schlachtindustrie oder unser Baugewerbe. Das könnte man ja auch mal durchleuchten. Wie schaut es eigentlich bei uns aus? Nicht nur immer in die Lieferketten im Ausland gucken und andere Staaten vor den Kadi ziehen oder zur Maß regeln, sondern auch mal gucken, wie ist das eigentlich bei uns? Kann man nicht da auch mal einen runden Tisch mit Schlachthöfen machen? Und leider gibt es kein Bekenntnis, und das ist sehr, sehr traurig, aber es gibt kein Bekenntnis zur staatlichen Menschenrechtssorgfaltsprüfung in dem öffentlichen Beschaffungswesen. Also der Bund ist ja ein großer Auftraggeber, Milliarden an Aufträgen gehen an die Privatindustrie. Da könnte ja auch eine menschenrechtliche Sorgfalts- und Überprüfungspflicht haben und schauen, an welche Unternehmen gebe ich denn eigentlich meine Aufträge raus. Sind denn die Betonsteine, die ich jetzt für meine Gehwege bestelle, wo sind die eigentlich hergestellt? Es gibt auch in der Außenwirtschaftsförderung, KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, gibt es kein ausdrückliches Bekenntnis zur menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung. Und auch bei den öffentlichen Subventionen, Stichwort Hermeswirtschaften, gibt es zwar internationale Standards, aber es gibt im nationalen Aktionsplan kein Wachrütteln sich selber sozusagen. Ja? Also dass man sich selbst als Staat, als Regierung auffordert, auch da eine Due Diligence-Prüfung zu machen. Jetzt komme ich zu den UN-Nachhaltigkeitszielen. Das ist jetzt das große Thema seit 2 Jahren. Das ist die Ablösung von den Millennium Goals, von den 2015er Zielen. In einem langwierigen Prozess hat die UN sogenannte Nachhaltigkeitsziele, Genderfragen, Frieden, 17 Ziele gibt es dort. Und in Ziel Nummer 12, Punkt 6, heißt es, Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, werden ermutigt, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen. Ziel 12.7 sagt, in der öffentlichen Beschaffung, und hier sind wir bei der Verpflichtung des Staates, sollen nachhaltige Verfahren gefördert werden, aber im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten. Auch da wieder die Einschränkung. Aber immerhin gibt es sowas wie ein Adressieren von Unternehmen und wird Menschenrechte. Diese UN Sustainable Goals wurden in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie auch versucht umgesetzt. Also es ist ein Versuch der Umsetzung in ein nationales Aktionsprogramm mit 63 Erfolgsindikatoren. Es sind viele Bilder dabei, das ist wie so eine Werbebroschüre aufgemacht. Es gibt 3 verantwortliche Gremien, Staatssekretärausschuss für nachhaltige Entwicklung, dann gibt es einen parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, also sozusagen auf Regierungsebene gibt es ein Gremium, dann auf Parlamentsebene ein Gremium und dann gibt es noch einen unabhängigen, so fast wissenschaftlichen Rat für nachhaltige Entwicklung, den kann ich Ihnen anempfehlen, RNE, da gibt es auch eine ganz tolle Webseite, Rat für nachhaltige Entwicklung, da kann man sich auch ein Newsletter bestellen. Da werden aktuell immer die Entwicklung der deutschen Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele besprochen. Also das ist wirklich sehr interessant, aber leider der Rat für nachhaltige Entwicklung, der direkt am Bundeskanzleramt angedockt ist, immerhin ganz oben, wird so stiefmütterlich behandelt. Frau Merkel kommt da einmal im Jahr vorbei, holt sich den jährlichen Bericht ab, dann gibt es ein schönes Handshaking und die Wissenschaftler bleiben dann und Wissenschaftlerinnen bleiben dann wieder unter sich. Aber die GWÖ versucht jetzt mehr mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung auch in Kontakt zu kommen, weil das wirklich ein Gremium ist, das in die richtige Richtung zumindest geht. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie setzt zum Beispiel die Ziele 12 nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion dadurch um, indem sie sagt, wir müssen ein nationales Programm für nachhaltigen Konsum, wir müssen den blauen Engel fördern, wir müssen die Kennzeichnungspflicht von Produkten erhöhen. Also das sind aber auch alles so Erklärungen, Wohlfeile, aber keine Verpflichtungen. Dann soll eine Energieverbrauchskennzeichnung eingeführt werden, um Energieverbrauch und CO2-Emissionen des Konsums zu senken, und dann generell möchte man die nachhaltige Produktion stetig erhöhen. Aber es gibt keine Zielvorgaben, es gibt keine Benchmarks, es gibt keine Milestones, es gibt keine messbaren Zwischenergebnisse, es sind einfach nur so Absichtserklärungen. Genug der Freiwilligkeit, jetzt zur Verbindlichkeit. Zum Beispiel die USA, man kann denken über sie, wie man will zurzeit, hat zum Beispiel im Jahr 2011 den sogenannten Dodd-Frank Act erlassen, der eine Berichtspflicht aller in den USA börsennotierten Unternehmen über die Verwendung von Konfliktmaterialien regelt. Bei der Verwendung von Gold, Tantal, Wolfram und Zinn müssen Unternehmen sicherstellen, dass der Abbau dieser Metalle keine Gewaltkonflikte finanziert. Oder es gibt den Modern Slavery Act von 2015 aus England. Auch da ist eine Berichtspflicht großer Unternehmen festgeschrieben, über Risiken moderner Formen der Sklaverei in der Lieferkette zu berichten. Sie müssen darlegen, welche Schritte sie unternehmen, um zu vermeiden, dass es zu modernen Formen von Sklaverei, Kinderarbeit, Zwangsarbeit kommt. Allerdings auch hier wieder ein sogenannter Comply, also erfülle diese Regeln oder erkläre sie, dass du sie nicht anwendest. Comply or explain Ansatz. Es reicht die Offenlegung, auch wenn keine Maßnahmen ergriffen worden sind. Jetzt möchte man sich denken, ja okay, schreibt halt der Unternehmer, ja ich weiß es, aber ich habe jetzt nichts ergriffen. Das bringt ja eigentlich nicht viel, doch es bringt viel. Wenn du wieder nochmal genau 2010, als dieser Act noch nicht gegolten hat, wurden Nestle, Arca und Cargill vor Gericht auf Schadensersatz oder Wiedergutmachung wegen Kinderzwangsarbeit auf Kakaoplantagen beklagt. Sie haben die Klagen erfolgreich abwenden können mit dem Argument, ja, wir haben das nicht gewusst. Jetzt können Sie das nicht mehr, weil jetzt sind Sie ja darlegungs- und berichtspflichtig. Also Sie können nicht mehr sagen, ja, wir haben das nicht gewusst, das war irgendwie ganz unten in der Lieferkette, weil Sie müssen sich die Lieferkette anschauen, und wenn Sie das nicht machen, ist das fahrlässiges Unterlassen, und das kann eine Schadensersatzpflicht generieren. Also, da wurde eine Klage 2016, ein Jahr nachdem dieses Gesetz eingeführt wurde, zugelassen. Und zwar, weil Wahrscheinlichkeit, dass das beklagte Unternehmen Profitinteressen von menschlichem Wohlergehen gestellt haben, als möglich erachtet wurde. Weil sie müssten ja eigentlich Kenntnis davon haben. Also das Schaffen von Transparenz und Berichtspflichten schafft im Umkehrschluss Schadensersatzansprüche oder zumindest eine erleichterte Beweislastumkehr für die Kläger, für die beschäftigten Kläger. Oder auch die Franzosen gehen schneidig voran und haben jetzt über das Parlament, der Verfassungsrat muss es noch prüfen, es ist noch nicht in Kraft getreten, aber jetzt 2017 haben die ein sogenanntes Sorgfaltspflichtengesetz erlassen, das die UN-Leitprinzipien in verbindliches Recht umsetzt, gilt allerdings leider nur für französische Großunternehmen ab 5000 Beschäftigte. Aber da sind immerhin 120 Unternehmen davon umfasst, wie Danone, Renault, Michelin und all die großen französischen Unternehmen. Und folgende Pflichten haben sie zu erfüllen: eine menschenrechtliche Risikoanalyse müssen sie in der Lieferkette vornehmen, sie müssen die Zulieferer regelmäßig überprüfen und sie müssen ein Beschwerdesystem einrichten. Wenn sie das nicht tun, gibt es sukzessive abgestimmt Bußgelder bis zu 30 Millionen Euro. Ich habe das jetzt nur Schlagpunkt, aber es gibt sozusagen Rechtsfolgen. Generelle Forderungen der NGOs in dem Bereich sind bitte, und auch der Unternehmen übrigens, die eben schon enkeltauglich, ethisch und sozial wirtschaften und durch die Konkurrenz mit unethisch und unsozial wirtschaftenden Unternehmen den Kürzeren ziehen, wollen verbindliche Gesetze. Also wir bräuchten klare Regeln, Vorschriften und verbindliche Gesetze, die die Wirtschaft eben nicht ruinieren. Das hat der Dodd-Frank Act zum Beispiel oder Modern Slavery Act schon gezeigt, sondern schaffen eben Klarheit und Rechtssicherheit für die Unternehmen. Und das wäre sozusagen der Bumerang an die Staaten selber. Sie selber müssen bei Außenwirtschaftsförderung, öffentlicher Beschaffung und Abschluss von Handelsverträgen Vorbild sein und Anreiz geben für die Unternehmen, sich eben auch menschenrechtlich vorbildlich zu verhalten. Jetzt kommen wir auf die nationale Ebene des CSR-Umsetzungsgesetzes. Also Sie sehen, es gibt viele rechtliche Initiativen. Ich wollte Ihnen jetzt mal den Fächer der bereits vollzogenen rechtlichen Schritte darlegen, dass Sie sehen, es passiert schon viel und es ist ständig ein Ringen zwischen Unternehmen und Regierungen, NGOs und verschiedenen Stakeholdern. Und jetzt hat die Bundesregierung bzw. das Parlament im April, am 11. April 2017, die von mir bereits benannte EU-Richtlinie 2015/95 umgesetzt. Und zwar müssen jetzt Unternehmen, kapitalmarktorientierte Unternehmen und Kreditinstitute und Versicherungen mit mehr als 500 Beschäftigten eine sogenannte nicht finanzielle Erklärung abgeben. Also Sie wissen wahrscheinlich, alle Unternehmen müssen am Ende des Jahres für das Finanzamt eine Gewinn- und Bilanzrechnung, einen Geschäftsbericht, eine Finanzerklärung abgeben. Und jetzt gibt es eben eine nicht finanzielle Erklärung, die Themen umfassen soll: Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, die Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Das ist jetzt verbindlich in diesem Gesetz für Großunternehmen mit einer Bilanzsumme von 20 Millionen Euro oder mit Umsatzerlösen von mehr als 40 Millionen Euro vorgeschrieben. Das umfasst ungefähr so 500 bis 600 Unternehmen. Das sind vielleicht gerade mal so 3% der vielen Unternehmen, die wir in Deutschland haben, aber immerhin. Problematisch ist, dass diese Unternehmen leider auch einige Angaben weglassen können, nämlich, da ist jetzt die Einschränkung, das hat das französische Sorgfaltspflichtengesetz nicht, wenn Angaben geeignet sind, der Kapitalgesellschaft einen erheblichen Nachteil zuzufügen, ja, wer bestimmt das? Also wahrscheinlich ist es am besten das Unternehmen selbst, weil die auf ihren Geschäftsgeheimnissen sitzen und das Weglassen der Angaben ein ausgewogenes Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses und der Auswirkung ihrer Tätigkeit nicht verhindert. Das ist das, was wir als NGOs in dem CSR-Umsetzungsgesetzverfahren groß kritisiert haben, dass das letztlich wieder im Ermessen der Unternehmen bleibt, das zu beurteilen, was sie weglassen können und was nicht. Also das ist ein bisschen schwammig formuliert. Diese finanzielle, nicht finanzielle Erklärung kann also in den Geschäftsbericht integriert werden. Das passiert jetzt zum Teil schon, also habe ich schon gehört. Kann parallel zum Geschäftsbericht oder zeitlich nachgeordnet erstellt werden. Also unser Wunsch wäre von der Gemeinwohlökonomie, dass das zusammenfällt, dass sozusagen dieser Ethikbericht, wir nennen ihn sozusagen Ethikbericht, genauso wichtig wird wie der Finanzbericht, vielleicht sogar später noch viel wichtiger für die Kunden, für die Verbraucher, für Investorinnen und Investoren gleichermaßen. Auch hier haben wir eine Bußgeldandrohung im Gesetz, gestaffelt bis zu 10 Millionen Euro. Also immerhin eine Rechtsfolge für Fehlverhalten, immerhin. Es werden, das ist gleich ein bisschen ins Detail für die Fachleute im Gesetz, steht in der Begründung des Gesetzes, wird auf Rahmenwerke hingewiesen, die die Unternehmen doch bitte anwenden wollen. Das sind derer 8. Und wenn es keines der empfohlenen Rahmenwerke nutzt, muss es das auch irgendwie begründen. Also immerhin gibt es sowas wie ein Versuch von Standardisierung. Ich will jetzt nicht durch die Einzelnen, aber es kann man mal, also von der Global Reporting Initiative haben Sie vielleicht gehört, bei deutschen Unternehmen ist jetzt vielfach verbreitet auch der sogenannte Deutsche Nachhaltigkeitskodex oder die EMAS, die insbesondere das Umweltmanagement nimmt. Wir von der Gemeinwohlökonomie haben uns in diesen Gesetzgebungsprozess aktiv eingeschaltet, zusammen mit Gewerkschaftsbund war dabei, Oxfam, aber auch der Bundesverband der Verbraucherzentrale. Wir haben sozusagen im Konzert miteinander das Gesetzgebungsverfahren ein bisschen zu beeinflussen. Und zwar dahingehend, dass wir bitteschön aussagekräftige und vergleichbare Berichtsmodelle haben. Weil Sie als Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn jetzt da 8 Berichtsmodelle hergenommen wird, Sie können überhaupt nicht wirklich einschätzen, was unterscheidet das Puma-Schuhe von Adidas-Schuhen in dem und dem Bereich. Also ich habe mich jetzt dadurch die Berichte durchgelesen, allerdings von 2016. Mir ist es nicht einsichtig oder erklärbar, welches Unternehmen jetzt vielleicht sozialer, ethisch, enkeltauglicher, umweltfreundlicher agiert. Auch werden diese Berichte nicht extern überprüft. Also es gibt keine Pflicht, sozusagen wie die Finanzberichte, wo der Wirtschaftsprüfer am Ende des Jahres drüber geht, zu sagen, okay, ich gebe ich meinen Servus, kann zum Finanzamt oder nicht. Das wird nicht extern überprüft, sondern das legt das Unternehmen einfach bei. Und es gibt auch wirklich keine klaren Kriterien zu den sozialen, ökologischen und menschenrechtsgemäßen Unternehmenshandeln. Es ist alles sehr, wie gesagt, mit dem Weglassen von Angaben ist es sehr dem Ermessen der Unternehmen überlassen. Wir hatten auch gefordert, dass bitte diese Berichtspflicht erweitert wird, nämlich nicht nur für Unternehmen ab 500 Beschäftigte gilt, sondern eben für Unternehmen ab 250 Beschäftigte und nicht nur betrifft Unternehmen, die an der Börse notiert sind, sondern eben auch große Familienunternehmen, die eben keine Börsennotierung haben, wie Aldi, Dr. Oetker, Würth und so weiter, die ja auch sehr umweltschädlich zum Teil unterwegs sind. Dann wurde der Schutz von Verbraucherdaten nicht mit einbezogen und auch Offenlegung von Spendern, Parteien und Politikerinnen hätten wir uns gewünscht, dass das auch als ein Teilbereich mit aufgenommen worden wäre in das CSR-Gesetz. Ja, jetzt ganz kurz ein Blick auf die Gemeinwohlbilanz, die jetzt sozusagen ein neuntes Modell sein könnte, neben den 8 bislang kurz vorgestellt. Es gibt Berichtsmodelle, ich glaube 1500, ich habe keine Ahnung, es gibt mehr als natürlich diese 8+1, es gibt viele Berichtsmodelle. Der Gesetzgeber hat sich jetzt auf diese 8 eingeschossen, die schon vermehrt verwandt wird und auch die Gemeinwohlbilanz wird jetzt inzwischen zum Beispiel von der Sparda Bank, Sie sehen hinten ein paar Broschüren, schon im dritten Rundgang verwandt oder von der Betriebskrankenkasse Provita oder auch von VD inzwischen oder vom Märkischen Landbrot und auch Organisationen wie Greenpeace inzwischen machen die GWÖ-Bilanz. Und hier sehen Sie, dass wir als erste Indikatorenlinie mit verschiedenen Stakeholdern links die Menschenwürde prüfen. Also da haben wir sozusagen den Oberbegriff, der sozusagen die Menschenrechte nochmal schützt und nochmal ihnen eine generelle Bedeutung gibt. Die Stakeholder, die Berührungsgruppen sind die Lieferantinnen, die Eigentümerinnen und Finanzpartnerinnen, Mitarbeitende, Kundinnen und Mitunternehmen, gesellschaftliches Umfeld. Und so wird jeder Indikator Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung durchgeprüft. Auch andere Berichtsmodelle tun das zum Teil auch schon. Das ist nicht so, dass wir hier das Rad neu erfunden haben. Vielleicht eins weiter. Ich denke, was wir als Gemeinwohlbilanz anbieten können, ist, dass es eine Messbarkeit gibt, weil wir das sozusagen in Kategorien mit Punkten bewerten. Also die Unternehmen geben sich dann selber sozusagen Punkte, wie weit bin ich in dem und Bereich unterwegs. Und diese Punkte werden natürlich dann auditiert von Auditoren, nochmal gegengecheckt. Oder es gibt Peer-Evaluierungen, wo sie branchenspezifisch Unternehmen zusammensetzen und sagen, wie weit bist du jetzt eigentlich im Bereich der Mitbestimmung von Arbeitnehmern oder der Spreizung von Gehältern. Und so checken sie gegenseitig ab, wo bin ich jetzt in meinem Prozess und bepunkten sich sozusagen gegenseitig. Und diese Bilanz gibt dann am Ende der Bilanz eine Summe, die sozusagen das ein bisschen zusammenfasst und auch vergleichbarer und messbarer darstellt. Die Berichte, so wollen wir sie, dass sie wirklich verständlich sind, wenn Sie mal so Berichte gelesen haben. Also ich höre da bei Seite 50 in der Regel, wenn 20 schon irgendwo auf, genau zu verstehen, auf was bezieht sich das jetzt. Also es wäre uns wichtig, dass eine verständliche Sprache verwandt wird, dass eben eine externe inhaltliche Prüfung geschieht. Und dass das mit Rechtsfolgen verknüpft ist. Das wäre sozusagen unser politischer Ansatz, unsere politische Arbeit. Genau, also das wären sozusagen Gemeinwohlpunkte, wenn ein Produkt, das wäre sozusagen unsere klare Erkennbarkeit. Wir würden gerne so eine Ampel haben auf den Produkten, von dunkelrot bis hellgrün, wo dann jeder Verbraucher vielleicht mit seinem, oder das nächste Bild, seinem Handy oder wie auch immer rüberscannen kann und sieht, okay, dieses Unternehmen hat so und so viele Gemeinwohlpunkte, bin ich da bereit, so und so viel auszugeben. Also dass das erkennbar ist für den Verbraucher, Verbraucherin oder auch für die Investoren und Investorinnen, das wäre uns ein Anliegen, diese Kennzeichnungspflicht. Und die Rechtsfolgen, die wir uns wünschen und die wir in der politischen Arbeit auch mit den Parteien und im Bundestag jetzt beim Gesetzgebungsverfahren immer wieder erwähnt haben, wir können das mit Steuervorteilen für die Unternehmen verbinden, die eben entsprechend ethisch, sozial, ökologisch unterwegs sind, mit niedrigeren Zöllen belohnen oder belohnen mit günstigeren Krediten von am besten Ethikbanken natürlich, dass sie Vorrang beim öffentlichen Einkauf genießen, also auch die Schutzpflicht des Staates, dass der Staat diese menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung unternimmt und eben beim öffentlichen Einkauf entsprechende Unternehmen bevorzugt oder bei Forschungskooperationen an den Universitäten solche Unternehmen besonders mal auch wissenschaftlich begleitet werden und bei der Wirtschaftsförderung. Das wären uns sozusagen unsere Rechtsfolgen, die wir uns wünschen würden, um die Systemhebel zu verändern, dass endlich mal die faire Schokolade günstiger wird als die unfaire Schokolade oder das unethisch produzierte T-Shirt 20 Euro kostet und das ethisch produzierte T-Shirt 5. Also diese Umstellung der Systemweichen, das wäre uns ein Anliegen und das könnte durch die Rechtsfolgenveränderung geschehen. Die GWÖ war eben auch bei diesem Gesetzgebungsverfahren mal im Bundestag und hat sozusagen seine Expertise eingebracht. Das war letztes Jahr im November. Also wir sind sozusagen auch dran an den rechtlichen Prozessen. Ja. Und uns ist es ein Anliegen, dass wir den wirtschaftlichen Erfolg neu messen. Dass wir eben die Volkswirtschaft auf der Makroebene nicht nur am Bruttoinlandsprodukt, an Kennzahlen, wie viel verdient jeder oder wie teuer sind die Waren geworden, oder dass die Betriebs auf der Mikroebene, die kleineren Unternehmen an der Finanzbilanz sich nur orientieren, sondern dass wir ein Gemeinwohlprodukt kreieren, in dem auch deutlich wird, wie glücklich sind die Menschen, wie gleichberechtigt arbeiten sie, wie hoch ist der Gender Gap bei der Bezahlung. Also dass auch diese Gesichtspunkte, die mit der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung von Menschen zu tun haben, sichtbar werden in einem Gemeinwohlprodukt. Das zeichnet das Bruttoinlandsprodukt ja nicht ab. Aber ich glaube, da sind wir im Konzert mit vielen anderen Organisationen, die das inzwischen Global Happiness Index und so, oder diese Bewegungen gibt es ja schon und denen schließen wir uns an. Und eben auf der Mikroebene die Finanzbilanz für Unternehmen umgewandelt wird in eine Gemeinwohlbilanz oder Ethikbilanz, wie wir gesehen haben, erste Schritte in dem CSR-Umsetzungsgesetz ja jetzt auch gemacht werden. Wir wollen, dass der wirtschaftliche Erfolg nicht länger an den Mitteln des Wirtschaftens gemessen werden, nämlich an Geld, Kapital und Finanzgewinn, sondern an den Zielen, an der Bedürfnisbefriedigung der Menschen, an Lebensqualität und Gemeinwohl. Dass sozusagen der Blick weiter geöffnet wird und nicht der große Elefant, der unbekannte Elefant, nämlich Kapitalvermehrung, immer irgendwie im Raum steht und sich alle danach richten letztlich, ob das nun im WIP ist oder in der Finanzbilanz. Gemeinwohlökonomie ist eine größere Bewegung inzwischen. In Österreich hat sie gestartet, ist in Deutschland auch sehr mit inzwischen 30 Vereinen und 150 Regionalgruppen vertreten. In der Schweiz gründen sich Gruppen, in England und auch in Ghana und Togo, habe ich jetzt gehört, sozusagen von hinten durch die kalte Küche aus dem globalen Süden gibt es jetzt Aktive in dem Bereich. Wir sind aktiv nämlich mit den Unternehmen, 500 haben schon nach der Gemeinwohlbilanz bilanziert. Wir haben auch Städte und Gemeinden, die sich, wir haben eine Kleinstgemeinde, Wielenbach im Oberbayerischen, die sich jetzt zur Gemeinwohlgemeinde erklärt haben, und in Vorarlberg zwei Gemeinden, die jetzt ihre gemeindlichen Unternehmen bilanzieren wollen und auch im öffentlichen Einkauf speziell jetzt daraus ausrichten wollen, also gemeinwohlbilanzierte Unternehmen beim öffentlichen Einkauf besonders zu favorisieren. Wer mitmachen möchte, hinten sind viele Broschüren noch. Als Privatperson kann man Mitglied werden, man kann sich in einer Regionalgruppe engagieren, man kann auch, wenn man Einzelperson Unternehmen ist, als Bäcker, Bäckerin, Steuerberater, Anwälte, wie auch immer, kann man eine Einzelpersonenbilanz machen. Man kann als Unternehmen Mitglied werden, als Gemeinde und in der Bildungseinrichtung, die Fachhochschule Burgenland hat die zweite Gemeinwohlbilanz neulich erstellt. Also ihr seht, wir verstehen uns als politische Bewegung, dass wir einen Bewusstseinswandel mit vielen anderen Organisationen anstoßen, Wirtschaft und Menschenrechte eben zusammenzubringen. Unterstützer können wir ganz stolz sein, Jean Ziegler, der leider verstorben ist vor 2 Jahren, unterstützt uns, Jakob von Uexküll, der Begründer des Alternativen Nobelpreis, unterstützt uns, und Stefan Essel unterstützt die Gemeinwohlökonomie, und ein neuer Verbündeter ist auch Ernst Ulrich von Weizsäcker inzwischen, die uns als Botschafter zur Verfügung stellen auf höheren politischen Ebenen und auch diese Sache weiter woanders vorantreiben. Ja, und dann sind wir im Konzert mit vielen anderen, fast 2000 aktiven Personen. Ja, wenn Sie Lust haben, auch Mitglied zu werden oder mitzumachen. Wir haben eine aktive Regionalgruppe hier in München. Wir treffen uns im Impact Hub einmal im Monat. Zum Thema Bildung haben wir einen Arbeitskreis. Zum Thema Politik haben wir einen Arbeitskreis. Wir haben eine AK Unternehmen, wo sich die Unternehmer, die sich mit der Gemeinwohlbilanz beschäftigen, treffen. Also wir sind vielfältig hier in München auch aufgestellt. Und wenn Sie mal schnuppern wollen, herzlich willkommen.
Das war Andrea Behm vom Verein Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. mit dem Vortrag Unternehmen und Menschenrechte. Wie geht das zusammen? Ein humanes und sozialverträglicheres weltweites Wirtschaftssystem ist dringend notwendig, um ökonomische, ökologische und Menschenrechtsbelange global in Einklang zu bringen. Sie hörten einen Vortragsmitschnitt vom 7. Dezember 2017 im Rahmen der Münchner Tage der Menschenrechte im Eine Welthaus in München. Der Kontakt zur Regionalgruppe München der Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. lautet Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. CO Impact Hub München, Gotzinger Straße 8, Telefon 089-21-54-81-62. Unter der Webadresse gwoe-bayern.org. Ich wiederhole, gwoe-bayern.org finden Sie alle relevanten Informationen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie oder ihr das nächste Mal auch wieder LoRa München einschaltet auf der 92,4. Es verabschiedet sich Chris.
Die soeben gehörte Sendung wird unterstützt von der Eberhard-Schulz-Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation.